Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Die Folge 509 des Computer Club 2 ist heute dran. Ich begrüße alle, die uns zuhören und freue mich über jeden, der wieder dabei ist. Es hat ja doch einiges an Resonanz gegeben auf die letzten Audiocasts, weil sie ein bisschen von der Schlagzahl her innerhalb des Castes geändert wurden. Das heißt, also, es waren mehr kleinere Themen, die auch mehr informativ gestaltet waren. Und das ist wohl auf viel positive Zustimmung. Gibt es auch negative? Nee, das ist ja dann keine Zu-, sondern Abstimmung. Nee, wie heißt denn das? Unsere Sprache ist schon was Lustiges, ja, also auf Zustimmung gestoßen ist. Und das ist natürlich schön, wenn ich diese Rückmeldungen bekomme, und das gefällt mir auch. So, die 509, da möchte ich ein paar Themen ansprechen, die ja auch wieder so im Laufe der Woche aufgetreten sind, auch Themen dabei, die vielleicht schon ein paar Tage älter sind, aber nicht irgendwo in der Presse gewesen sind. Ich warte manchmal auch, wenn mich irgendwas interessiert, ob irgendwo die Sache auch breit getreten wird. Wenn nicht, sage ich, okay, mein Thema ist für unsere Zuhörer gedacht. So, lange Vorrede, jetzt fange ich einfach mal an. Überraschend, oder? Ein Blick zurück nochmal auf die CES in Las Vegas. Das ist ja eine Monstermesse. Und wenn man sich das so ansieht, die haben ein Überthema, was so gar nicht genannt worden ist, aber was an allen Ecken und Enden rausguckte. Und zwar: alles wird digital. Vielleicht die ganz alten Häsinnen oder Hasen unter unseren Zuhörern, denen wird das bekannt vorkommen, denn schon während der Zeit des WDR Computer Club haben wir von der CeBIT in Hannover eine Sendung unter diesem Titel gemacht: alles wird digital, denn die Ansätze waren zu erkennen. Und mittlerweile ist es ja so, dass Sensoren und Aktoren auf quasi täglich billiger werden. Billiger, naja, sagen wir mal preiswerter. Billig heißt ja im Prinzip auch irgendwo schlechter. Preiswerter und dennoch leistungsfähiger. Und das sehen wir überall. Alle möglichen Geräte sind ja mittlerweile mit Sensoren ausgerüstet, die wiederum nahezu alles Mögliche aufnehmen können. Mal so ganz dumme Sachen. Mich nervt es, wenn jedes Gerät, was ich kaufe, eine Uhr eingebaut hat und das keine Funkuhr ist, die also einen Empfänger für das DCF-77-Signal eingebaut hat. So, und dann laufen also in der Wohnung 35 Uhren, jede mit einer anderen Uhrzeit. Das finde ich doof. Hätten die Dinger alle die gleiche Uhrzeit, dann wäre es gut. Könnte man die Uhr abschalten, ist auch gut. Aber wenn man einen Backofen hat mit einer Uhr, die generell verkehrt geht, und wenn man sie nicht stellt oder wenn der Strom ausgeschaltet war oder nach dem Urlaub die Sicherung wieder reindrückt und der Backofen will nicht das tun, wozu er da ist, nämlich backen, weil die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, dann ist das ein schwachsinniger Zwang. Aber mancher Hersteller denkt eben nicht. Jedenfalls nicht so, wie man das als Verbraucher gern hätte. So, aber das eigentliche Thema ist etwas fast abstrus. Sie kennen das sicherlich. Viele Menschen, man sagt es in der Hauptsache Männern nach, würden nachts schnarchen. Laut, deutlich, vernehmlich. Und da gibt es, naja, jede Menge Versuche, das in irgendeiner Art zu mindern oder abzustellen. Auf der CES soll jetzt diese optimale Lösung vorgestellt worden sein. Und zwar eine Technologie, das ist ein kleines Mikrofon, das stellt man irgendwo in die Nähe des potenziellen Schnarchers. Und wenn man dann ins Bett geht, wird das Gerät eingeschaltet. Und wenn er anfängt, seine typischen Geräusche zu produzieren, übrigens, wenn ich Schnarcher sage, schließe ich da die Schnarcherinnen mit ein. Also ich möchte keine weiblichen Zuhörer da hinten anstellen. Und dann wird es erkannt, ausgewertet, und dann wird per Funk an das dazugehörige Kopfkissen ein Signal gesendet. Und dieses dazugehörige Kopfkissen bläst sich jetzt etwas anders auf, als es vorher aufgeblasen war, sodass sich die Lage des Kopfes des Schnarchers verändert. Und dadurch schreibt der Hersteller, sollen die Atemwege wieder frei werden. Ich denke mal, nun kriegt er irgendwie einen Klatsch an die Birne oder vorsichtig gestreichelt und hört dann auf zu schlafen, denn das ist ja das, was seit Jahrhunderten wahrscheinlich als probates Mittel zum Einsatz kam, so ein leichter Tritt oder Anstoßen oder irgend so etwas. Das macht also jetzt die Technik, die Kopfkissentechnik für denjenigen, der schnarcht, und der Nachbar, dem geht es wieder gut. Dieser Schnarchstopper, der soll also wohl im ersten Halbjahr diesen Jahres noch auf dem Markt erscheinen, zuerst in den USA, und dann sehen wir mal weiter. Allerdings ist das nur eine einzige Anwendung für neue Technologien und Sensoren. Wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel auch Sensoren vorgestellt worden sind, als ein einziger Chip, mit dem man die Hauttemperatur, Körperfett, Herzfrequenz, die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck und so weiter messen kann. Auch nur irgendwo unterhalb von einem US-Dollar in dem Bereich, der komplette Sensor. Dann wird das viele Firmen freuen, die dann in ihre sogenannten Fitnessarmbänder diese Sensoren einbauen können, auch in unsere alltäglichen Begleiter, diese multifunktionalen Geräte, mit denen man sogar telefonieren kann, könnte so etwas hineinkommen. Und wir sehen, es wird alles digital. Alles, was wir früher in irgendeiner Art erfasst, gemessen, gefühlt haben, wird von Sensoren übernommen und das wird uns in irgendeiner Art präsentiert. Und wenn es bei uns bleibt, ist es gut. Wenn es aber dann zur Krankenkasse und zum Arzt und zu sonst jemand geht, dann will ich es lieber nicht haben. Noch was zum Thema, alles wird digital. Amazon, vielleicht können Sie sich erinnern, das Unternehmen hat Anfang 2015 die sogenannten Dash-Buttons vorgestellt, also Nachbestell-Service-Knöpfe. Die konnte man irgendwo auf irgendwelche Geräte draufkleben und draufdrücken und dann wurde automatisch irgendetwas nachbestellt. Damals war das für Whirlpool-Geschirrspülmaschinen, erinnere ich mich. So, und mittlerweile ist es aber soweit, dass jetzt bei den Amazonen Geräte verkauft werden, die diese Funktionalität schon integriert haben. Das geht also zum Beispiel mit Druckern los von Brother. Der kann dann selbstständig Tinte bestellen, wenn die Patronen leer sind. Ob es die billigsten sind, bezweifle ich. Dann Blutzuckermessgeräte von GMate haben diesen Service, sagt man, schon eingebaut. Die bestellen also neue Sensoren und Lanzetten, wenn sie der Meinung sind, so und so oft ist gemessen worden und jetzt ist die Büchse leer. Und dann gab es aber auch noch die Waschmaschine von General Electric, die automatisch Waschmittel bestellt, wenn der Vorratsbehälter leer ist oder bevor er leer ist. Jo, das ist doch schön. Ne? Wir wissen gar nicht mehr, was los ist. Die Geräte sagen selbst, pass auf, lieber Lieferant oder lieber Amazon-Computer, ich brauche das und das, schickst du mal. Buchst du das vom Konto, von meinem Besitzer ab und das war's dann. Also es ist schon irgendwo ein bisschen erschreckend. Ich weiß auch nicht, ob das bei uns so auf dem Markt kommt, und selbst wenn es kommt, denn erstmal ist das natürlich wieder für die USA vorgesehen, ob es dann bei uns auch angenommen wird. Denn die Firmen wie Purell zum Beispiel, diese Seifenhersteller für die Nachfüllgeschichten da, für die Whirlpool und Geschirrspülmaschinen und für die Waschmaschinen von General Electric, die arbeiten natürlich jetzt sehr, sehr eng zusammen mit den Herstellern der Waschmaschine und mit dem Vertrieb, also Amazon. Und da wird ein neuer Markt aufgebaut. Man will also dann den normalen Markt in irgendeiner Art Konkurrenz machen, denen den Umsatz wegnehmen. Denn wenn ich heute irgendwo Waschmittel kaufe, dann haben die nichts davon. So, und deswegen will man das für den Anwender so einfach machen, dass er gar nicht mehr merkt, dass da was ist. Der merkt nur noch, dass sein Konto kleiner wird. Aber seine Waschmaschine, wie so ein alter VW, die wäscht und wäscht und wäscht und wäscht und wäscht. Ja, die beiden vorangegangenen Beispiele zeigen ja eigentlich, dass wir so eine Art, na, nicht vielleicht die Kontrolle, wir können ja die Büchsen abschalten, die da machen, was sie wollen, aber doch zumindest den Überblick über das verlieren, was da geschieht, wenn wir es zulassen. Denn irgendwo ist es doch erschreckend. Das ist ja nicht nur ein Gerät. Es sind ja noch 20 andere Firmen, die ich jetzt aufzählen könnte, die ebenfalls daran arbeiten, solche Technologien in ihre Geräte einzubauen. Und offensichtlich macht man sich auch in der EU Gedanken darüber. Bei der Eröffnung der Internetkonferenz DLD in München hat die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in ihrer Rede doch ganz klar gesagt, dass es offensichtlich Probleme gibt mit den Menschen in der EU, dass sie immer mehr den Internetkonzernen und Anbietern misstrauen. Die hat das unter die Überschrift Verlust der Privatsphäre im Internet gestellt. Und das ist ja nun auch so. Sie sagt, viele Kunden misstrauen Online-Händler und fürchten um die Sicherheit ihrer Daten. Und sie hat das als deutliches Problem und auch Signal hingestellt. Die Nutzer im Internet müssen eine Möglichkeit haben, ihre Spuren zu verwischen oder ihre Daten von einem Anbieter zum anderen Anbieter mitnehmen zu können. Das allerdings sollen sie selbst entscheiden und nicht, wie es bisher ist, dass über Cookies und ähnliche Schweinereien das einfach ungefragt weitergereicht wird, wer wann was wo angeguckt, gekauft und bestellt hat. Sie will also eine Wettbewerbskontrolle im Internet haben, die für faire Bedingungen sorgen soll. Das sei für sie die Voraussetzung für offene Märkte. Jo, jetzt müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Denn die Entwicklung dieser neuen Technologien, sowohl in den Geräten wie auch bei den Anbietern, wie auch im Internet, die geht viel schneller, als unsere Politiker denken. Die hinken ja immer hinterher. Man muss abwarten, was geschieht. Weil wir aber gerade dabei sind, also wenn das bei der EU angekommen ist, dann halte ich es schon mal für sehr, sehr positiv. Aber wussten Sie eigentlich, dass Sie als Deutscher bei einem Internetanbieter die Möglichkeit haben müssen, ohne Angaben Ihrer Identität Sachen zu kaufen, ohne dass Sie sagen müssen, ich bin der und der, so und so alt, wohne da und da, das ist meine Telefonnummer? Nein, Sie müssen einfach bestellen können und bezahlen, Geld überweisen, wie auch immer. Und er muss Ihnen das liefern. Dass er natürlich Ihre Anschrift haben muss, ist ganz klar. Aber man muss sich nicht irgendwo anmelden. Das darf nicht sein. Es muss auch die andere Möglichkeit geben. Und hinterher können Sie natürlich verlangen, dass alle Ihre Daten wieder gelöscht werden. Manche Internethändler bieten das an, dass man ein Konto eröffnet, so heißt es da, und die Daten dauerhaft hinterlegt, was, wenn man oft da kauft, sicherlich die Geschichte vereinfacht. Aber man kann bei seriösen Händlern auch einfach kaufen, einmal kaufen und der Händler verspricht, hinterher die Daten zu löschen. Nehmen wir mal an, er tut's auch. Ich bin ja so froh, dass ich mit Linux arbeite. Naja, nehmen Sie das nicht ganz so ernst, was ich jetzt hier davon ableite. Aber wahr ist, dass der Apple-Konzern ein Unternehmen gekauft hat, welches sich mit Gesichtserkennung gut auskennt. Und dieses Unternehmen, und ja, da sollte eigentlich die Möglichkeit geschaffen werden, dass man erkennen kann am Gesichtsausdruck, was derjenige, der vor der Kamera sitzt, wo auch immer die eingebaut ist, im Moment empfindet. Ob er wütend ist, ärgerlich ist, ob er sich freut, ob er, was weiß ich was. Ja, was Apple damit machen will, das ist nicht so ganz klar. Man hat also erstmal gekauft. Und es könnte natürlich sein, dass man das für irgendwelche Sachen am Rechner benutzen will. Denn Apple ist ja auch nicht so ganz unbefleckt in allem, was die Überwachung der eigenen Nutzer betrifft. So hinten herum habe ich gehört, dass es wohl auch um den Automobilbereich geht. Wir wissen ja alle, Apple bastelt seit langer Zeit daran, in der Automobilbranche mitzuarbeiten. Und da geht es wohl dann darum, dass man den Gesichtsausdruck auswerten will, um zu sehen, ob der Fahrer noch aufmerksam ist oder müde ist oder was auch immer. Und ein selbstfahrendes Auto oder ein teilweise selbststeuerndes Auto könnte dann entweder sagen, entweder du bist wach oder ich stelle dich auf dem Randstreifen ab. Ist ja von der Sache her gar nicht mal so schlecht. Die andere Geschichte ist natürlich, dass das ein Mittel in der Werbung ist. Wir wissen ja alle, dass Fernsehgeräte ferngesteuert werden können, ferngesehen werden können. Was der Benutzer für eine Sendung sieht, was er auf den angeschlossenen Speicher für Sendungen hat, was gesprochen wird im Raum. Diese Möglichkeiten sind ja bestätigt worden von einigen Herstellern. Und die eingebauten Kameras bei den neuen Fernsehgeräten könnten nun dazu dienen, dass man einfach guckt, wie reagiert denn der auf den Werbespot? Oder muss ich dem einen anderen Werbespot schicken? Oder muss ich die ganze Sache irgendwie anders verpacken? Will der irgendwie eine Werbung haben, die sexistisch ist oder radikal ist oder sachlich ist oder vollkommen emotional ist? Das heißt, ein weiteres Werkzeug zum Ausspionieren unserer intimsten Bereiche unter absoluten Privatsphäre ist hier von einem kleinen Start-up-Unternehmen durch einen Giganten wie Apple übernommen worden. Also aufpassen, wie es weitergeht. Im Moment machen sie noch nichts damit, aber sie wollen doch verdienen. In Actionfilmen wird uns ja ein unglaublicher Mist weiß gemacht. Das wird dann so dargestellt, als würde es wirklich funktionieren. Ich bin jetzt auf eine Geschichte gestoßen, da habe ich auch erst gedacht, naja, das hat irgendeiner sich aus irgendeinem Actionfilm herausgeglaubt und es als wahr hingestellt. Nein, es ist wahr. Beim DLR hat man Versuche gemacht, autonom fliegende Elektroflugzeuge automatisch auf einem fahrenden Autodach landen zu lassen. Und wenn man sich die Videos ansieht, das ist einfach nur irre. Diese autonom fliegenden elektrischen Flugzeuge, das sind Ultraleichtflieger, die ja normalerweise in der Stratosphäre unterwegs sind, die unterstützen die Satellitenkommunikation. Die sind dafür da, um Bilder von Katastrophen, Live-Bilder zu liefern und so die Einsatzkräfte zu unterstützen und so weiter. Also die sind ja schon da, die hat man ja schon. Und jetzt hat man ein Auto, das müssen Sie sich vorstellen, ein normales Auto, das hat so ein Metallgestell auf dem Dach und da ist eine kleine Landebahn. Und das, was erstmal so schwierig aussieht auf einem fahrenden Auto, hilft natürlich, denn die Differenzgeschwindigkeit wird deutlich kleiner, wenn das Flugzeug von hinten da kommt und landet da drauf. Und nur deswegen geht es auch. Die Geschwindigkeit des Autos lag übrigens bei 75 Kilometer pro Stunde. Und im Mindelheim Matzis, in Schwäbischen ist das, da gibt es das DLR-Institut für Robotik und Mechatronik. Die haben dieses System entwickelt und erfolgreich getestet. Also, eine Sache, die auf Anhieb erstmal irrwitzig klingt, ist aber entwickelt worden. Und auch hier sind wir wieder bei Sensoren, die die Lage im Flugzeug und im Auto erkennen, verarbeiten durch Rechner und sich gegenseitig so steuern können, dass ein solches super tolles Ding überhaupt funktionieren kann. Landen eines elektrischen Flugzeuges, eines autonomen elektrischen Flugzeugs auf einem fahrenden Auto. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Das Auto fährt natürlich auch autonom. Bei dem Test saß wohl ein Fahrer drin aus Sicherheitsgründen, aber der hat Anweisungen bekommen vom Computer, wie er zu fahren hat, zu lenken hat und wie schnell er zu fahren hat. Aber gedacht ist das, dass die Landeplattformen künftig genauso autonom sind wie auch die Flugzeuge. Nochmal ein bisschen was zu dem Flugzeug selbst. Also das war 20 Kilogramm schwer, hatte eine Spannweite von 3 Meter, also kein ganz kleines Teil, und kam theoretisch aus einer Höhe von 20 Kilometern runter, um auf dem Auto zu landen. Musik. wem der Raspberry Pi zu bastellastig ist, für den gibt es etwas, natürlich ein bisschen teurer, soll um die 150 US-Dollar kosten, von dem amerikanischen Unternehmen Ocean. Dieses Unternehmen hat einen genauso benannten Minicomputer auf den Markt gebracht, der als Linux-Webserver fungieren kann und soll. Ist also ein kompletter Rechner, wiegt etwa 170 Gramm, hat einen Akku eingebaut, hat Funktechnologie eingebaut und kann einfach so betrieben werden in unterschiedlichsten Konfigurationen. Der Akku mit seinen 4200 mAh, der soll sogar drahtlos per QI-Technologie geladen werden können. Das heißt, man legt ihn irgendwo auf eine Ladestation drauf und kann seinerseits wiederum andere Geräte laden. Das heißt, wenn mein Mobiltelefon unterwegs schlapp macht, stecke ich das an meinem Computer und Computer sagt, komm, kriegst du Saft. Das Betriebssystem, das Linux Jesse, man kann natürlich auch andere Betriebssysteme da drauf schieben und oh, dann ist es eigentlich der Computer, der auch mit seiner HDMI-Schnittstelle und WLAN, welches eingebaut ist, irgendwo in der Ecke gestellt wird, in die Hosentasche gesteckt wird oder was auch immer. Und sobald man einen Monitor hat, dann kann man damit arbeiten. Oder es muss ja nicht unbedingt der Monitor sein. Ich kann ihn natürlich auch, wie das üblich ist, von einem anderen Rechner aus fernbedienen und fernsteuern. Also für jemanden, der eine fertige Lösung haben will, der soll mal nach Ocean schauen. Das Teil wird bald auch in Deutschland auf dem Markt sein. Haben Sie schon mal etwas von Perovskite? Ich habe es jetzt deutsch ausgesprochen, damit Sie es auch suchen können im Internet. Perovskite gehört? Perovskite, was ist denn das? Ja, das wird wahrscheinlich in Zukunft in der Photovoltaik öfter zum Einsatz kommen. Wir wissen ja, dass Zellen, die aus Sonnenlicht Strom, elektrischen Strom produzieren, nicht das gesamte Spektrum der Sonne, des Sonnenlichtes ausnutzen. Und deswegen geht ein Großteil ja eben nicht in den elektrischen Strom, sondern wird umgewandelt in Wärme und wird reflektiert und sonst was. Jetzt hat man schon seit Jahren auf der Welt in unterschiedlichen Gegenden versucht, mit diesen Perovskiten das, was das Silizium der Solarzelle nicht umwandeln kann, mit anderen Materialien, so als Tandem, als Huckepackteil, umzuwandeln. Das hat geklappt, aber es war nicht so gut, weil man nicht das gesamte Restspektrum umsetzen konnte. Dann hat man an diesem Material herumgebastelt, an diesem Perovskite, aber dann wurde es instabil und zerfiel und hat sich zersetzt und so weiter. Also in Oxford, da haben einige Leute jetzt, Chris Case heißt der Cheftechnologie-Mensch da, Ergebnisse gezeigt, wie man das machen könnte. Die haben also diese Perovskite durch Cäsium-Ionen in ihrer Eigenschaft so verändert, dass die gewünschten photovoltaischen Eigenschaften erreicht wurden, ohne dass das Material instabil geworden ist. So, und damit haben sie einen Großteil des gesamten Spektrums des Lichtes umgewandelt oder umwandeln können in Strom. So, und warum macht man nun die ganzen Geschichten? Ja, wenn wir heute unsere Solarzellen ansehen, dann liegen wir bei Wirkungsgraden, je nachdem zwischen 12, 15, wenn es gut geht, auch 17%. So, und in Oxford haben sie jetzt normal große Zellen vorgestellt, die einen Wirkungsgrad von 23% nachgewiesenermaßen erzielen. Und man hat gesagt, es dauert gar nicht mehr lange, wir haben es im Labor schon laufen, da können wir auch 25% Zellen rausgeben, dass sie gefertigt werden. Und zukünftig, man spricht von 2 bis 3 Jahren, sollen 28% und 30% möglich sein. Das entspricht fast einer Verdoppelung unserer heutigen Zellen. Und die Preise, naja, die sollen nicht hochgehen. Sicherlich am Anfang, weil die Fertigungstechnologie ja erstmal entwickelt werden muss. Aber später wird es so sein, dass diese Zellen nicht mehr kosten als unsere heutigen Zellen, aber das Doppelte an Strom liefern können. Das ist eine tolle Entwicklung. Tja, worüber würde die Presse nur berichten, wenn es nicht Windows gäbe, mit Windows 10? Also, Microsoft hat verlauten lassen, dass die älteren Prozessoren von AMD oder Intel oder Qualcomm gar nicht mehr unterstützt werden durch Windows 10. Das heißt also, wer Windows 10 verwenden will, muss die neuesten Generationen dieser Prozessoren haben. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, wenn ich irgendwo ein Windows 7, für das Microsoft die Unterstützung mittlerweile beendet hat, oder Windows 8.1 laufen habe und ich habe einen anderen Rechner, dann kann ich das nicht mehr darauf portieren, nicht mehr installieren. Das soll nicht mehr unterstützt werden, sondern zwingend muss ich ein Windows 10 haben. Ja, also Sicherheitsupdate und sowas wird es dann auch nicht mehr geben, wenn ich einen neuen Rechner habe. Nun kann man natürlich sagen, okay, Windows 10, wenn ich einen neuen Rechner kaufe, dann bekomme ich natürlich immer ein Zwangs-Windows 10 da drauf montiert, denn das ist ja so die Absprache in der Industrie, die rechnen sich ja gegenseitig reich. Und hier sieht man wieder dieses uralte Prinzip, was mir damals der Dr. Achim Becker von Data Becker aus Düsseldorf gesagt hat. Dieses uralte Prinzip funktioniert immer noch. Die einen bauen bessere, schnellere Prozessoren und Speicher und die anderen bauen eine Software, die diese Sachen wieder so, benutzt, dass man gegenseitig aufeinander angewiesen ist. Und ob Windows damit aber mehr von seinem nicht so unglaublich beliebten neuen Betriebssystem verkauft, das muss man erstmal abwarten. Eine 100%ige Preissenkung bei WhatsApp hört sich natürlich großartig an. Naja gut, dieser Kurznachrichtendienst, der hat ja bisher 89 Cent pro Jahr gekostet. Und John Krohm, der Gründer, der hat gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr. Der war auch auf der eingangs schon erwähnten Digitalkonferenz DLD in München. Sondern wir wollen jetzt das anders machen. Das soll für alle Nutzer kostenlos sein. Gut, früher war es ja mal so, man musste einmal die 89 Cent bezahlen und konnte es dann benutzen. Das war der Altbestand. Die später dazu kamen, die mussten dann pro Jahr 89 Cent bezahlen. Und jetzt wird es eben für alle kostenlos werden. Allerdings will man jetzt das Geschäftsmodell so weit ändern, dass dieses ausfallende Geld jetzt in Zukunft durch Werbung generiert werden soll. Und da könnte natürlich noch mehr zusammenkommen, denn mittlerweile nach eigenen Angaben von WhatsApp hat man weltweit mehr als 900 Millionen Menschen, die an diesem Kurznachrichtendienst teilnehmen. Das ist ein schöner Werbemarkt. So, noch etwas ganz kurz in eigener Sache. Ich bin noch nicht so weit mit dem Umbau des Tonstudios. Da gibt es noch ein paar Hindernisse. Auch mit der Telefonanschaltung bin ich noch nicht so weit vorangekommen, wie ich wollte. Es ist einfach zu viel zu tun, wie immer. Aber ich will ja nicht jammern. Es wird also noch ein paar Tage dauern, bis ich dann tatsächlich die ersten Interviewpartner wieder in der Sendung drin habe, so wie wir das früher mal gemacht haben, vor 2-3 Jahren. Und das ist ja mein Ziel, das hatte ich ja vergangenes Jahr angekündigt. Aber ich denke mal, vor April habe ich keine Chance, das zu erreichen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich bekomme ab und zu Themen angeboten. Und ich finde das gut. Wenn jemand also ein solches Thema hat, nun nicht, dass ich mir jetzt den 578.000. Autoreifen ansehe, der sich selbst wieder aufpumpen kann oder so, sondern wirklich etwas, wo man davon ausgehen kann, dass mir das entgangen ist. Oder, was mir eigentlich viel lieber ist, wenn jemand selbst etwas gemacht und entwickelt hat und aufgebaut hat und würde das ganz gern in irgendeiner Art vorstellen. Entweder im Audiocast, dass man darüber spricht, und wenn es aber fernsehtauglich ist und auch interessant ist, meiner Meinung nach für die Masse, dann kann ich mir vorstellen, dass wir sowas auch in die Fernsehsendung hineinnehmen. Also, wenn jemand in dieser Richtung etwas hat, einfach melden unter info@wolfgangrudolf.de. Wolfgang Rudolf zusammengeschrieben und Rudolf mit PH. Nur das L nicht weglassen, dann werde ich böse. Das war's für heute. Schauen Sie mal in den Shop hinein. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tu den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.